Und so lese ich Hesekiel 39, die Verse 25 bis 29. Darum so spricht der Herr, Jahwe. Nun werde ich die Gefangenschaft Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen und werde eifern für meinen heiligen Namen. Und sie werden ihre Schmach tragen und alle ihre Treulosigkeit, mit welcher sie treulos gegen mich gehandelt haben, wenn sie in ihrem Lande sicher wohnen und niemand sie aufschreckt, wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und sie aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und ich mich an ihnen geheiligt habe vor den Augen der vielen Nationen. Und sie werden wissen, dass ich Jahwe, ihr Gott bin, indem ich sie zu den Nationen weggeführt habe und sie wieder in ihr Land sammle und keinen mehr von ihnen dort übrig lasse. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr Jahwe.
Ihr geliebten Gottes, schön, dass wir wieder zusammen sind. An so einem schönen Sonntagmorgen. Und noch schöner als der Sonnenschein ist der, der uns die Sonne gibt. Wir wollen im Namen unseres Herrn und Hauptes Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, sein heiliges Wort betrachten. Du hast es gesungen in dem Lied, irgendwas war vom Rätsel die Rede. Steht irgendwo im Alten Testament, ich meine in den Psalmen wäre das, wo es heißt, du eröffnest oder erläuterst dein Rätsel beim Saitenspiel. Und aus dem Neuen Testament kennen wir das Saitenspiel, singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Also, wenn unser Herz in Verbindung mit dem Lebendigen steht und es da zum Saitenspiel zu Schwingungen kommt, dann eröffnet uns der Herr sein Wort. Und das wollen wir auch für heute Morgen anstreben, dass wir nicht nur hören, was gesagt wird, sondern dass Gott selber, unser Herr Jesus Christus selber, uns sein Wort aufschließt in der Beschäftigung mit ihm. Unser Thema für heute lautet, so wie gestern wieder, Israel am Ende der Tage. Und was ich gestern angekündigt habe, das liegt heute da unten, da drüben auf irgendeinem Stuhl. Ich habe gesagt, ich habe da solche Heftchen mitgebracht, die gibt es in der kleinen und der großen Ausführung, steht beides mal das Gleiche drin, nur einmal kürzer und einmal ausführlicher. Könnt ihr euch gerne mitnehmen. Und es könnte auch sein, dass in dem Kästchen noch solche Zettelchen liegen. Das ist eher für die jüngeren Leute. Das sind noch Anmeldungen, noch welche, die übrig sind für die Jugendfreizeit jetzt über Ostern, gar nicht weit von hier in Neudorf wieder. Aber jetzt wollen wir mit der Betrachtung, die wir gestern begonnen haben, fortfahren. Gestern haben wir den Schwerpunkt gelegt auf aktuelles Geschehen und darauf, dass Gott einen Plan hat. Also nicht nur, dass er einen Plan hat, sondern er hat diesen Plan selbst entworfen. Und dass er die Einhaltung dieses Planes bei sich selbst geschworen hat. Wir haben es im Text, du hast eben im Text gelesen, dass er seinen Namen selber heiligt. Und dieses aktuelle Weltgeschehen, ob es uns gefällt oder nicht, spielt gar keine Rolle, dieses aktuelle Weltgeschehen ist Handeln Gottes. Er bereitet sich selbst seine Bühne für das Ereignis und das Ereignis sichtbar für diese Welt und besonders für Israel ist, Jesus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit. Wir brauchen uns also nicht zu sorgen, ob all der Irrungen und Wirrungen. Wir dürfen wissen, Gott lenkt und leitet, er wirkt und vollbringt. Und heute geht es genau darum, er wirkt. Und dieses Wirken wollen wir betrachten in 24 ganz konkreten Taten Gottes. Ein paar wenige haben wir gestern schon genannt davon. Taten Gottes, die in und an Israel in Kürze geschehen werden, die aber nach menschlichem Ermessen momentan völlig ausgeschlossen sind. Geht gar nicht. Undenkbar im jetzigen Weltzustand. Aber es bewahrheitet sich wieder mal, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was für Menschen unmöglich ist, ja, wo sich die Menschheit schon Jahrtausende mit abgequält hat, das wirkt Gott innert kürzester Zeit. Von den 24 angekündigten Ereignissen haben wir gestern gesehen, dass Gott seinen Segen gibt und die Uhr Israels wieder zu ticken beginnt, aber erst nach unserer Entrückung. Der Heilige Bund tritt hervor mit der Folge, dass Land und die Steppe blühen auf, Blüte bracht, Jubel frohlocken, Wonne, Freude, Danklied und Herrlichkeit. Das wird in Israel wahr. Selbstverständlich müssen wir auch an das Gericht denken, was auch noch kommen wird. Das wollen wir nicht außer Acht lassen, aber wir wollten ja nur von jetzt bis gleich gucken. Das kommt dann später. Und was auch kommen wird, es wird zum Abfall kommen und die Gesetzlosen sammeln sich in Babel. Und das war gestern unsere Abschlussfrage, die wir nicht beantwortet haben. Wo ist Babel? Babel liegt im Lande Sinea und dort an historischer Stelle wird auch das zukünftige Babel neu aufgebaut. Das liegt im heutigen Irak. Von Israel aus gesehen ist es noch diesseits des Euphrats. Und jetzt dürfen wir staunen. Dieses neue Babel an historischer Stätte wird dann nicht nur von Juden beherrscht. Allein das ist ja undenkbar. Heute unfassbar. Das ist unmöglich, dass Juden in einer irakischen Stadt unbehelligt leben. Es ist undenkbar, unmöglich. Aber es kommt eben noch unfassbarer, dieses Babel im heutigen Irak, was dann entstehen wird, das wird von Juden beherrscht. Und wenn ich es richtig sehe, gehört es sogar dann zum erweiterten Land Israel. Gott wird die Grenzen des Landes erweitern und ausdehnen bis hin zum Euphrat. Das ist mehrfach gesagt und wird auch so eintreten. Aber wir lesen gleich einen Text und wenn ich den Text richtig verstehe, dann könnte man es so verstehen, dass es noch vor der großen Drangsal sein wird, dass das Land Israel so weit ausgeweitet wird. Wir lesen Jesaja 26, die Verse 12 und 15. Da heißt es, Jahweh, du hast es eben anders ausgesprochen, ich bleibe bei meiner Siegerländer-Aussprache. Ich hoffe, das ist okay. Jahweh, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollführt. Und jetzt springe ich zu Vers 15. Jahweh, du hast die Nation vermehrt, haben wir gestern auch schon von gelesen. Du hast dich verherrlicht, du hast hinausgerückt alle Grenzen des Landes. Jahweh, in der Bedrängnis haben sie dich gesucht, als deine Züchtigung sie traf, flehten sie mit flüsterndem Gebet. Also die Vermehrung des Volkes wird dann gewaltig zunehmen, so gewaltig, dass die Grenzen des Landes hinausgerückt werden. Und Gott hat sich dann verherrlicht gegenüber allen Nationen und gegenüber und an seinem Volk Israel. Es muss aber Bedrängnis sein, dass sie ihn suchen. Und wenn Jerusalem belagert wird, wir lesen davon in Sacharja 12, oder Jerusalem erobert wird, wir lesen davon in Sacharja 14, dann ist eben Bedrängung, dass sie ihn suchen. Aber dann gilt auch Jesaja 49, wo es heißt, Verse 19 und 20, auf die will ich hinaus, ich muss auch schon ein bisschen früher anfangen zu lesen. Da heißt es, jubelt ihr Himmel, frohlocke du Erde, ihr Berge, brecht in Jubel aus, denn Jahweh hat sein Volk getröstet und seiner Elenden erbarmt er sich. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet, deine Mauern sind beständig vor mir, deine Kinder eilen herbei, deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir hinweg. Erhebe rings um deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Und jetzt der Vers 19. Denn deine Trümmer und deine Wüsten und dein zerstörtes Land, ja, nun wirst du zu eng werden für die Bewohner und deine Verschlinger werden fern sein. Die Kinder deiner Kinderlosigkeit werden noch vor deinen Ohren sagen, der Raum ist mir zu eng, mach mir Platz, dass ich wohnen möge. Hier ist also noch von Trümmern, von Wüste, von zerstörtem Land die Rede und dass das zu eng wird. Das kann im tausendjährigen Reich sein, das kann aber auch schon vorher sein. Wenn das Gericht der großen Drangsal vorüber ist, dann heißt es schließlich, ich schaue die Erde an und siehe, sie ist wüst und leer, gen Himmel, sein Licht ist nicht da, ich schaue und kein Mensch ist da. Kein Mensch ist da heißt, da ist keine Enge. Alle seine Städte sind niedergerissen vor Yahweh, vor der Glut seines Zorns. Noch vor der großen Drangsal gibt es aber Vermehrung des Volkes, weil Gott sie aus allen Ländern herbeiführt. Dann wird das Land zu Enge, es wird ausgeweitet. Und wie weit ausgeweitet, das lesen wir in Jesaja 27, es wird an geschehen an jenem Tag, da wird Yahweh Getreide ausschlagen von der Strömung des Euphrat bis zum Bach Ägyptens. Und ihr werdet zusammengelesen werden, einer zu dem anderen, ihr Kinder Israel. Zuerst sorgt Gott also für genügend Wohnraum, vom Euphrat bis an den Bach Ägyptens. Der Bach Ägyptens ist nicht der Nil, auch nicht der Suezkanal, obwohl das geografisch ja einigermaßen in der Nähe liegt. Also das sind irgendwie 140 Kilometer oder 280 Kilometer vom Nil entfernt. Es ist in der Sinai-Wüste ein Wadi, das heißt Wadi el-Arisch. Das ist der Bach Ägyptens. Es wird also vom Sinai bis zum Euphrat reichen. Und das entspricht in etwa der Landverheißung an Abraham. Dort heißt es im Bund mit Abraham, deinem Samen gebe ich dieses Land vom Strom, also nicht Bach, sondern jetzt ist der Strom Ägyptens gemeint, bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Landverheißung geht also noch etwas weiter. Die Landverheißung und das, was wir eben gelesen haben, von Bach der Ägyptens bis an den Euphrat, umfasst die heutigen Gebiete Libanon, Syrien, Jordanien, große Teile vom Irak, ein Teil Saudi-Arabiens. Aber nicht nur, dass vom Sinai bis zum Euphrat Land Israel sein wird, in diesem großen Gebiet wird auch Getreide ausgeschlagen. Das bedeutet, dieses Gebiet, was heute größtenteils auch Wüste ist, wird fruchtbar sein. Heute ist es weitgehend Steppe. Aber was haben wir gelesen? Und wir erinnern uns bestimmt an die Worte Jesu an seine Jünger, wo er die letzten Tage, diese er uns beschreibt. Da heißt es in Lukas 17, und gleich wie es in den Tagen Noahs geschah, also wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Und jetzt kommt es, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet. Und gleicherweise, wie es geschah in den Tagen Lots, das ist einfach ein Vers weiter, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Und an dem Tag aber, da Lot vom Sodom ausging, regnete es Feuer und Schwefel und brachte alle um. Und desgleichen wird es an dem Tage sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Also, der Zustand vor der Drangsal wird charakterisiert von Essen und Trinken, von Heiraten und Verheiraten, von Kaufen und Verkaufen, von Pflanzen und Bauen. Und das sind alles Symptome von Konjunktur, von Wohlstand, von Üppigkeit, von Prosperität, wie wir ja gestern auch schon gesagt haben. Also, Getreide wird ausgeschlagen, dazu muss es gepflanzt werden, von der Strömung des Euphrat bis zum Bach Ägyptens. Gott sorgt für genug Wohnraum, Gott sorgt für genug Nahrung und Gott sammelt aus allen Nationen heraus genügend und zahlreiche Bewohner, Juden und Israeliten. Alle Söhne Israels, einschließlich der verlorenen 12 Stämme. Und sie werden dann essen, trinken, heiraten, verheiraten, kaufen, verkaufen, pflanzen und bauen. Es wird sich also Weltbewegendes noch ereignen Und wer weiß, wie bald das geschehen wird und was wir davon alles mitkriegen. Die Welt, die Geografie, die Politik, das Klima, die Machtverhältnisse, sie müssen sich global und besonders in der Region Nahe Osten ändern. Es erfüllt sich Jeremia 31, wo es heißt, siehe, Tage kommen, spricht Yahweh, da ich das Haus Israel und das Haus Juda besäen werde mit Samen von Menschen und Samen von Vieh. Und es wird geschehen, wie ich über sie gewacht habe, also vor 2000 Jahren, wie er über sie gewacht hat, um auszureißen und abzubrechen und niederzureißen und zu zerstören und zu verderben. So ist es ja geschehen. Also werde ich über sie wachen, um sie zu bauen und zu pflanzen, spricht Yahweh. Israel und Juda, alle 12 Stämme, werden gesammelt und im Land vereinigt. Und dazu wird das Land zu klein, zu eng. Deshalb wird es erweitert bis zum Euphrat. Es erfüllt sich Jeremia 3, wo es in Vers 19 heißt, ich sprach, wie will ich dich stellen unter den Söhnen und dir ein köstliches Land geben, ein Erbteil, das die herrlichste Zierde der Nationen ist. Und ich sprach, ihr werdet mir zurufen, mein Vater, und werdet euch nicht von mir abwenden. Vor den Nationen wird Israel herrliche Zierde sein und auch das vor der großen Drangsal. Denn sie werden erst noch rufen, mein Vater. Jeremia 31 nochmal. Jetzt ab Vers 1, in jener Zeit, spricht Yahweh, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein. Wieder aller Geschlechter, ist keins verloren, vergessen. Und sie werden mein Volk sein. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte. Ich will dich wieder bauen. Und du wirst gebaut werden, Jungfrau Israel, du wirst wieder Weinberge pflanzen. Die Pflanzer werden pflanzen und genießen, jubelt über Jakob mit Freuden und jauchzet. Und jetzt jauchzet an der Spitze der Nationen. Lob singet laut und sprecht, rette dein Volk. Es muss also noch geschehen. Yahweh, den Überrest Israels, siehe, ich bringe sie aus dem Land des Nordens und sammle sie vom äußersten Ende der Erde. Mit Weinen kommen sie und auf Flehen leite ich sie, denn ich bin Israel zum Vater geworden und Ephraim ist mein Erstgeborener. Und sie werden kommen und jubeln auf der Höhe Zions und herbeiströmen zu den Gütern Yahwehs, zum Korn, zum Most, zum Öl, zu den jungen Schafen und Rindern. Er wird der Gott aller Geschlechter Israels und beginnt damit, indem er aus allen 12 Stämmen 144.000 auswählt und das Auswählen beginnt schon vor dem tausendjährigen Reich. Damals, zur Zeit der Staatsgründung, also 1948, da war Israel noch Wüste. Und dann wird aber auch wieder gepflanzt und Israel wird sein an der Spitze, das haben wir eben betont, am Haupt der Nationen. Israel wird das Haupt der Nationen genannt. Können wir uns das denken? Israel ist heute alles andere, nur nicht ganz oben. Es ist am allerletzten Ende angesehen in dieser Nationenhierarchie. Und dann heißt es, rette dein Volk. Das ist für mich nochmal ein Hinweis, dass es eben vor dem tausendjährigen Reich sein wird, weil im tausendjährigen Reich muss das Volk nicht mehr gerettet werden. Dann ist es ja schon gerettet und verherrlicht. Der Herr wird sein 12-Stämme-Volk wieder zusammenführen und er wird Israel wiederherstellen. Aber bitte immer beachten, wir sind noch vor der großen Drangsal. Noch ist das eine Vorerfüllung und noch nicht die Vollerfüllung. In Vorerfüllung wird er Israel in Bälde wiederherstellen. Er macht dann sein Volk zu Zierde, wie eben gelesen. Und das hebräische Wort für Zierde beschreibt das Schönste, das Feinste, das Lieblichste. Zierde bedeutet das glückselige Israel. Und für wann wurde das gesagt? Noch vor der großen Drangsal. Da wovon Zierde die Rede ist, steht in Daniel 11 im Zusammenhang mit den Mächtigen, mit dem König des Nordens, von dem dann in der zweiten Hälfte des Siebeners die Drangsal ausgehen wird. Da heißt es von der Zierde, Daniel 8, das kleine Horn wurde außerdem groß gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde. Und es wurde groß, selbst bis zu dem Fürsten des Heeres tat es groß und entnahm ihm das beständige Opfer weg und die Stätte seines Heiligtums wurde niedergeworfen. Aber bevor dieses beständige Opfer hinweggenommen wird, also bevor der Gräuel der Verödung stattfindet, wurde dieser groß, dieses kleine Horn wurde groß gegen die Zierde. Also war es vorher Zierde. Also wurde es groß gegen das glückselige Israel. Also muss es vorher glückselig gewesen sein. Vor der Drangsal ist Israel schon die Zierde. Auch an weiteren Stellen in Daniel 11 lesen wir davon. 11, Vers 16. Er wird seinen Stand nehmen im Lande der Zierde und dann wird Vertilgung in seiner Hand sein. Oder 41. Er wird in das Land der Zierde eindringen. Oder 45, er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Wenn vom Er die Rede ist, dann ist sie der König des Nordens gemeint. Aber von Israel wird gesagt Zierde und sogar heilige Zierde, weil dann der heilige Bund aktiv ist. Das ist der Zustand des Volkes Israel unmittelbar vor der großen Drangsal. Und den Zustand hat es jetzt noch nicht. Das muss also in Bälde geschehen. Und wenn sie eine Zierde dann sind, dann nicht nur Südreich und Nordreich, also Israel und Juda, Benjamin und Ephraim, das zwölfstämmige Volk, einschließlich der bisher nicht auffindbaren 10 Stämme, wird dann wieder vereinigt und zusammengeführt sein, sondern dann ist eben ganz Israel vollständig und vollzählig wieder in das Land geführt. Und deswegen haben sie ja keinen Platz mehr in den bisherigen Grenzen. Deswegen wird das Land ausgeweitet vom Bach Ägyptens bis zum Euphrat. Und den Vers haben wir gestern schon gelesen aus Hesekiel 39. Nun werde ich die Gefangenschaft Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen, wieder das ganze Haus, nicht nur einzelne Stämme, und eifern, er wird eifern für seinen heiligen Namen und dann werden sie wissen, dass ich Jahwe, ihr Gott bin, indem ich sie zu den Nationen weggeführt habe vor 2000 Jahren und sie heute wieder in ihr Land sammle und gar keinen mehr von ihnen dort in den Ländern übrig lasse. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr Jahwe. Und dann heißt es weiter in Jesaja 66, ab Vers 18, und ich, ihre Werke und ihre Gedanken sind vor mir. Es kommt die Zeit, alle Nationen und Sprachen zu versammeln und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und ich werde ein Wunderzeichen an ihnen tun und werde von ihnen Entronnene an die Nationen senden nach Tarsis, Pul und Lud, die den Bogen spannen nach Tubal und Java, nach den fernen Inseln, die von mir nicht gehört und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie werden dann meine Herrlichkeit unter den Nationen verkünden und sie werden alle eure Brüder aus allen Nationen als Opfergabe für Jahwe bringen nach meinem heiligen Berg nach Jerusalem. Entronnene, es könnten die 144.000 sein, Entronnene werden an die Nationen gesandt. Hier sind wir also da, wo Jesus in Matthäus 28 den Jüngern erklärt, dass am Ende der Tage das Evangelium des Reiches verkündigt wird, zum Zeugnis, nicht mehr zum Glaubensgehorsam. Und wer darf das Evangelium des Reiches ungehindert verkündigen? Es sind Entronnene, Söhne des Reiches. Ich vermute, wie gesagt, die 144.000. Und durch deren Zeugnis hören auch die allerentferntesten Israeliten auf den Inseln das Wort und lassen sich rufen und kehren nach Israel zurück, sodass keiner übrig bleibt und alle Israeliten ins Land kommen. Und die Verheißung gilt, wenn Gott die Gefangenschaft wendet. Also noch vor der großen Drangsal. Und dann werden die Israeliten endlich ihrer Bestimmung gerecht als Heilsträger. Auch dann als Heilsträger für die Nationen. Dazu sind sie ja von Gott erwählt. Gott wählt wenige aus, damit diese wenigen den vielen nicht Erwählten dienen und sie segnen. Aber immer noch Geduld. Immer noch ist es nur Vorerfüllung. Die Vollerfüllung kommt auf dieser Erde dann erst im tausendjährigen Reich. Noch ist nur ein Teil oder wird dann nur ein Teil Israels gläubig und ein Großteil wird abfallen und sich verführen lassen in der großen Drangsal. Aber eben vor dieser Drangsal gibt es die Vorerfüllung, dass die Nicht-Auserwählten durch die Auserwählten gesegnet werden. Jeremia sagt, die ersten Verse, wenn du umkehrst, Israel, spricht Yahweh, zu mir umkehrst, und wenn du deine Scheusale von meinem Angesicht hinwegtust und nicht mehr umherschweifst, sondern schwörst, so wahr Yahweh lebt, in Wahrheit, in Recht und in Gerechtigkeit, so werden die Nationen sich in ihm segnen und sich seiner rühmen. Das zeitliche Heilshandeln Gottes mit den Nationen hängt untrennbar mit Israel zusammen. Erst muss das Auswahlvolk seiner eigenen Bestimmung gerecht werden, nämlich ein Gottesvolk zu werden. Und erst dann kann es Segen für die Nationen geben. Hier sehen wir auch, wie Gott selbst zu seinem Wort und zu seinen Verheißungen treu bleibt, selbst wenn Israel eine Zeit lang seiner Bestimmung untreu war. Und das waren sie, nicht nur die letzten 2000 Jahre mit einer Decke über dem Kopf, sondern waren auch schon vorher untreu. Wir lesen es im Alten Testament, dieses Hin und Her und Auf und Ab und Vor und Zurück. Aber selbst wenn Israel untreu war, bleiben Gottes Verheißungen gültig. Das sagt Paulus so deutlich im Römerbrief. Was denn, meint er? Römer 3, Vers 3. Wenn etliche ungläubig oder untreu sind, wird etwa deren Unglaube die Glaubwürdigkeit, die Treue, den Glauben Gottes aufheben? Bloß nicht. Möge das nicht geschehen. Gott werde wahr. Unbereubar sind die Gnadengaben und die Berufungen Gottes. Römer 11, Vers 29. Israel ist erwählt aus lauter Liebe, nicht weil sie die würdigsten sind, sind doch geringe, haben wir schon gelesen. Das von dem geringsten unter allen Völkern. Aber dann beginnt der Segen Jakobs wieder wahr zu werden. Der Segen Jakobs, wir lesen in 1. Mose 28, Vers 3, dass sie eine Schar von Völkern werden und das Land ihrer Fremdlingschaft besitzen, das Gott dem Abraham gegeben hat. Und von diesem Segen sagt Gott, nochmal 1. Mose 28, jetzt Vers 15, ich will dich zurückbringen in dieses Land und werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Und dann wird auch der Konflikt Israels gelöst. Israels Umweg und Israels Beiseitesetzung liegt an seiner Untreue gegenüber Gott. Und der größte Konflikt, der daraus entstanden ist, der wird gelöst zu jener Zeit, also alsbald, eben noch vor der großen Drangsal. Und das ist der Konflikt Isaak und Ismael. Oder Israel und Ismael. Wir haben gesagt, das Land wird erweitert bis zum Euphrat. Und es wird dort Getreide ausgeschlagen, Fruchtgefilde, Garten Eden. Und was ist mit denen, die da jetzt leben? Was ist mit den Nachbarn? Was ist mit den heutigen dort lebenden Feinden Israels? Was ist mit dem Tempel, kommen wir später noch zu, der ja an heiliger Stätte, an historischer Stätte in Jerusalem gebaut wird? Es ist alles undenkbar. Die muslimische Welt lässt das niemals zu. Und die muslimische Welt, das sind die Nachfahren und Nachkommen Ismaels. Ismael erhielt von Gott auch einen Segen, ist ein Gesegneter unseres Gottes. Aber die Bibel unterscheidet ganz klar zwischen dem Segen und der Verheißung Isaaks und Ismaels. Ismael bekommt separat eine eigene Verheißung. Und nachdem er die Verheißung erhielt, dann wird er ausgeschickt, fortgeschickt, weggeschickt in das Land des Ostens und wurde ausbezahlt. Es ist also juristisch geklärt, dass die Land- und Segensverheißungen von Abraham rechtmäßig und ausschließlich dann an Isaak und nicht Ismael weitergegeben wird. Ismael wurde anderweitig ausbezahlt. In 1. Mose 17 lesen wir Vers 20, siehe, ich habe ihn, gemeint ist Ismael, ich habe ihn gesegnet, steht also unter dem Segen Gottes, und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber, jetzt Vers 21, meinen Bund werde ich mit Isaak errichten. Das Wesen Ismaels wird seiner Mutter Hagar verkündet. Und dieses Wesen Ismaels, und das müssen wir bedenken, auf diesem Wesen ruht eine ganze Zeit lang der Segen Gottes. Dieses Wesen darf und soll sich mehren. Und das wird bezeugt in 1. Mose 16, Vers 12. Und er, Ismael, er wird ein Wildesel von Mensch sein, seine Hand wider alle und die Hand aller wider ihn und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen. Und das ist bis heute der Konflikt Israels. Und den wird Gott lösen. Wir fragen, wie wird Gott das lösen? Wir haben gestern aktuelle Nachrichten betrachtet und haben dabei festgestellt, wie sich die Menschen im Winde drehen. Wir hatten als Beispiel frühere Gegner Trumps, die seitdem er gewählt war, seine größten Spender wurden. So kann es also gehen. So kann Gott es wenden und wirken und lenken. Und wir lesen gleich noch Schriftzeugnisse. Aber vorher, vor den Schriftzeugen, noch ein Blick in die jüngere Geschichte Israels. Als Ägypten mit Israel 1979 einen Friedensvertrag geschlossen hat, da hat der damalige Präsident Assad genau mit diesen Worten seine Rede in der Knesset begonnen. Da hat er gesagt, ich komme im Frieden Abrahams, unseres gemeinsamen Vaters. Damit hatte er recht. Und es ist noch gar nicht so lange her, ich meine Ende letzten Jahres wäre es gewesen, da wandte sich der Präsident Netanjahu an das persische Volk und hat sehr wohlwollend mit und über sie gesprochen und hat gesagt, einzig ihre geistliche und politische Führung seien problematisch, aber das eigentliche Volk will den Frieden mit Israel, so hat er es dargestellt. Und wie das so ist, unter Brüdern, da gibt es Zank und Streit. Auf was hätte ich gesagt, sobald einer Millionär ist und im Lotto gewonnen hat, dann gibt es doch wieder Annäherung. Und das wird so kommen. Israel wird mehr haben als nur ein Lottogewinn. Israel wird an der Nationenspitze stehen. Israel wird Zirde, so wie wir das genannt haben. Das ist viel mehr als ein Lottogewinn. Israel wird nicht mehr der Geringe sein, sondern das Haupt. Israel wird unter dem Segen Gottes stehen. Und die Nationen und auch die Nationen ringsum, die bringen ihren Reichtum, so ist es gesagt. Der Wind dreht sich also. Das Verhältnis zum eben noch verhassten jüngeren Bruder, es wird gut. Und was sagt die Schrift? Hesekiel 28, Vers 24. Für das Haus Israel soll es nicht mehr einen stechenden Dorn und einen schmerzenden Stachel geben von allen um sie her, die sie verachteten. Und wann wird das so sein? Wenn ich das Haus Israel aus den Völkern sammeln werde, unter welche sie zerstreut worden sind, und ich mich an ihnen heilige vor den Augen der Nationen, und sie werden in Sicherheit wohnen in ihrem Land und Häuser bauen. Wir erinnern uns an Lukas, sie werden pflanzen und bauen und so weiter und heiraten und verheiraten. Sie werden in ihrem Land wohnen und Häuser bauen und Weinberge pflanzen und sie werden in Sicherheit wohnen, wenn ich Gerichte geübt habe an allen, die sie verachteten aus ihrer Umgebung. Und dann werden sie wissen, dass ich Yahweh, ihr Gott bin. Demnach werden zuvor die Länder ringsum gerichtet, so dass es zum Frieden kommen kann. Und dann heißt es in Jesaja 62, Abvers 10, ziehet durch die Tore, bereitet den Weg des Volkes, bahnet die Straße, reinigt sie von Steinen, erhebt ein Panier über die Völker, Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt, und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösten Jahwes. Erhebt ein Panier über die Völker, bedeutet, richtet die Flagge Israels über den Völkern aus. Die Völker ringsum, die fahren, die leben dann fortan unter der Flagge Israels. Man wird sie nennen das heilige Volk. Das ist die Bestätigung auf den heiligen Bund, von dem wir sprachen. Und es kommt noch besser. Da heißt es in Jesaja 41, Vers 8, du aber, Israel, du bist mein Knecht, ich habe dich erwählt. Fürchte dich nicht, ist ja ein ganz bekannter Vers. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schau dich nicht ängstlich umher. Also da, wo eben noch die Feinde um sie herum waren. Schau nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Und siehe, es sollen beschämt und zu Schanden werden alle, die wider dich entbrannt sind. Es sollen wie nichts werden und umkommen deine Widersacher. Du wirst sie suchen und nicht finden. Die Männer, die mit dir hadern, wie nichts und wie Nichtigkeit sollen die Männer werden, die dich bekriegen. Warum? Denn ich, Yahweh, dein Gott, ergreife deine Rechte. Der ich zu dir spreche, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Wurm. Also da ist Israel noch das Würmlein. Fürchte dich nicht, du Wurm, Jakob, du Häuflein, Israel. Ich helfe dir, spricht Yahweh. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Und wie wird er helfen? Steht auch da, Jesaja 60, Vers 4, oder ich lese zusammenhangswegen ab Vers 1. Steh auf, leuchte, dein Licht ist gekommen, die Herrlichkeit Jahwes ist über dir aufgegangen, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde. Es ist also finster und dunkel über den Völkerschaften, aber über dir strahlt Jahwe auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir und die Nationen wandeln zu deinem Lichte hin. Und ich sage dazu, weil eben nur da das Licht ist. Und Könige zu dem Glanz deines Aufgangs, erhebe ringsum deine Augen und siehe, sie alle versammeln sich und kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter werden auf den Armen, die müssen gar nicht mehr selber laufen, sie werden auf den Armen herbeigetragen und dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn des Meeres Fülle wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen wird zu dir kommen, eine Menge Kamele wird dich bedecken, Gold, Weihrauch werden sie bringen, sie werden das Lob Jahwes fröhlich verkündigen, alle Herden, jetzt aufpassen, wir sind in Vers 7, immer noch Jesaja 60. Alle Herden Kedars werden sich zu dir versammeln. Die Widder Nebajots werden dir zu Diensten stehen. Kedar und Nebajots sind Söhne Ismaels. Das Haus meiner, ich lese weiter. Das Haus meiner Pracht werde ich prächtig machen, bin jetzt in Vers 8. Wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und gleich Tauben zu ihren Schlägen? Deine Kinder werden aus der Ferne gebracht und ihr Silber und Gold mit ihnen. Wir denken an den Auszug von Ägypten, da kriegten sie alle Schätze des Landes mit. Jetzt Vers 10, die Söhne der Fremden, sie werden deine Mauern bauen und ihre Könige dich bedienen. Denn in meinem Grimm habe ich dich geschlagen, aber in meiner Huld habe ich mich deiner erbarmt. Und deine Tore werden dann beständig offen stehen, Tag und Nacht. Die Nachfahren Ismaels werden Israel Geschenke und Reichtum bringen. Von Tauben ist die Rede. Das sind die, die den Geist schon haben, die gläubig geworden sind. Von Inseln ist die Rede. Die einzelnen jüdischen Gruppen im Meer der Nationen. Silber und Gold mit ihnen. Wir denken an den Auszug aus Ägypten. So wird es wieder sein. Der Herr, Yahweh, wird sich Israels erbarmen. Und durch Gericht und Umkehr wird er den Konflikt mit Ismael beenden. Und ich betone anders, durch Gericht und Umkehr wird er den Konflikt mit Ismael beenden. Das, was heute völlig undenkbar ist. Und dann herrscht der Zustand, vor dem auch das Neue Testament widerspricht, die Evangelien. Dann ist Friede und Sicherheit. Und ich werde nicht müde, immer wieder zu betonen, das ist dann nur vor Erfüllung. Denn wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, dann wissen wir, steht der Ruin unvermutet vor Ihnen, wie es Paulus in Thessalonichern sagt. Dann kommt der Tag des Herrn, dann brechen die letzten 3,5 Jahre an die große Drangsal. Dieser Friede, das ist kein Scheinfriede, sondern das ist wirklicher Friede, aber eben nur eine Zeit lang, eine kurze Zeit lang. Aber es ist Friede, so dass Israel wirklich überzeugt ist, jetzt ist Friede und Sicherheit. Und die Tore werden offen stehen. Wir lesen in Sacharja davon, ich glaube, war Sacharja wohl, wo auch von den offenen Toren die Rede ist. Das wird so sein, Friede und Sicherheit und offene Tore, aber das wird nicht von Dauer sein. Diese Friedenszeit, diese fetten Jahre, diese Zeit der Zierde als heiliges Volk mit heiligem Bund, diese Zeit ist begrenzt, weil es den Abfall geben wird, weil ein Teil Israels Jesus als Messias annehmen wird und ein anderer Teil eben nicht. Und dann kommt es zum großen Gericht der großen Drangsal. Dann wird Gott seinen Zorn vollenden, das heißt zum Abschluss bringen. Und jetzt stellen wir uns noch eine Frage. Wie macht Gott Frieden in der Region? Daniel 8. Daniel 8. beschreibt die Auseinandersetzung von Widder und Ziegenbock. Da steht der Widder am Fluss Ulai. Das ist noch etwas östlicher als der Euphrat. So ungefähr im Grenzgebiet Iran-Kuwait. Der Widder, lesen wir Daniel 8, Vers 4, hatte zwei Hörner und stieß nach Westen und stieß nach Norden und stieß nach Süden. Er handelte nach seinem Gutdünken und wurde groß. Frage, wenn der Widder nach Norden, Süden und Westen stößt, wo steht er dann? Bleibt nur noch der Osten übrig. Jetzt kommt der Ziegenbock. Der kommt vom Westen. Über die ganze Erde, brüht die Erde nicht. Wurde ausnehmend groß gegen Süden, gegen Osten, also da, wo der Widder steht, und gegen die Zierde. Und er besiegt den Widder. Der Widder hat keine Chance. In weiterer Folge macht sich der Ziegenbock über die Zierde her, also über Israel. Und dann Daniel 8, Vers 10, nimmt er ihm das beständige Opfer weg, die Stätte seines Heiligtums wurde niedergeworfen, warf die Wahrheit zu Boden und handelte und hatte gelingen. Dieses Ereignis an sich ist uralt, hat sich längst erfüllt. So erklärt es Gottes Wort selber in Daniel 8, Vers 20, da heißt es, der Widder mit den zwei Hörnern, das sind die Könige von Medien und Persien. Und der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland, also Alexander der Große. Aber Wer dieses Ereignis nur historisch betrachtet, der liegt ein Stück weit daneben, weil Gottes Wort selber an weiterer Stelle bezeugt, sogar noch im selben Kapitel, dieses Gesicht verschließe. Denn es sind noch viele Tage bis dahin. Oder in 8, Vers 17. Dieses Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Das bedeutet, dass mit Griechenland und Persien war wieder eine Vorerfüllung. Und die eigentliche Erfüllung dieses Gesichtes erfolgt am Ende der Tage. Was geschieht also hier? Es ist die Rede von einer kurzen und heftigen und intensiven Auseinandersetzung im Nahen Osten. Und eine Macht aus dem Westen besiegt eine Macht aus dem Osten. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Es steht eben nicht da, ob damit USA und China oder USA und Russland oder Europa und Russland gemeint sind. Wollen wir also nicht mutmaßen, sondern einfach beobachten, was in dieser Welt geschieht und bedenken, was geschehen muss. Und sehen dabei einfach, eine Macht aus dem Westen besiegt eine Macht aus dem Osten. Und die Macht aus dem Westen, die gesiegt hat, stationiert sich im Nahen Osten. Gucken wir also zu, was passieren wird. Und dann heißt es Daniel 8, Vers 8 und 9, der Ziegenbock wurde groß über die Maßen. Und dann kam ein kleines Horn, eine kleine Macht, also die erst noch klein war. Sie kam hervor und wurde ausnehmend groß gegen Süden, gegen Osten und gegen die Zierde. Also der Ziegenbock selber, der gesiegt hat, daraus entsteht wieder etwas Neues. Kommend aus dem Westen, groß gegen Süden und gegen Osten und die Zierde. Was fehlt also? Wo ist er stationiert aus Sicht von Israel? Der Norden fehlt, ist also im Norden stationiert. Und im Norden ist der König des Nordens. Das ist historisch gesehen das großsyrische Reich. Und es wird der sein, der den Friedensvertrag über 7 Jahre abschließen wird. Er wird die Region befrieden und dafür sorgen, dass Israel sich ausbreiten kann. Also vordergründig dafür sorgen, dass Gott es im Hintergrund wirkt und führt, das ist uns hoffentlich klar. Es wird also dann einen Friedensvertrag über 7 Jahre geben und es wird eben dann auch Frieden und Sicherheit sein. Israel ist heute so sehr in Aufruhr, immer noch die Folgen des 7. Oktober, der Krieg in Gaza, die Bedrohung vom Iran, Raketen von der Hezbollah, Drohnenangriffe aus dem Jemen. Die ganze Welt ist in Angst, dass der Nahostkonflikt explodiert und da wird es einen Friedensvertrag geben und zwar über 7 Jahre. Und ein Teil dieses Vertrages wird sein, dass Israel Landterritorium gewinnt. Wie wir gelesen haben, das Land wird erweitert. Es wird so kommen, dass Israel wieder den Gottesdienst und den Tempeldienst ausführen wird und dazu wird auch der Tempel wieder gebaut. Wir haben gelesen davon, dass die Nationen ringsum ihren Reichtum bringen werden. Das ist auch ein Reichtum, wenn Land bereitgestellt wird, was heute undenkbar ist, da, wo der Tempel wieder gebaut werden muss. Der Herr wendet sich seinem Volk wieder zu. Der Friedensvertrag macht es möglich, dass der Tempel genau da gebaut wird, wo er hingehört, nämlich auf den Tempelberg. Aus heutiger Sicht undenkbar. Aber wir sehen daran, welche Macht und welche Autorität und welche Kunst der Überzeugung, oder wenn ich es negativ ausdrücke, und ich glaube, ich ist richtig, welche Kunst der Verführung der anstatt Christus haben wird. Er ist ja der Mann hinter dem Friedensvertrag. Parallel dazu treten die zwei Zeugen auf. Gott lässt seine zwei treuen Zeugen aufstehen. Ich vermute, es sind Mose und Elia. Andere vermuten andere Personen. Wollen wir uns gerne drum zanken. Auf jeden Fall, diese beiden Zeugen sind der Gegenpart zu dem anstatt Christus, geben Zeugnis von der Wahrheit, sind ausgestattet mit Macht und Wundertaten. Und nach meinem Dafürhalten sind diese beiden auch das Aufhaltende, welches in 2. Thessalonicher 2, Vers 6 genannt wird. Nach der Entrückung der Gemeinde gibt Gott seinen Geist wieder auf sein Volk, belebt sein Volk, nicht nur äußerlich der Form nach, also nicht nur Blätter, sondern auch innerlich dem Geist nach. Und die zwei Zeugen tun dann ihren machtvollen Dienst. Es kommt zur Erweckung in Israel. Israel ist ja schon seit 48 gesammelt im Land und diese Sammlung wird dann vollendet und vollkommen gemacht. In dem letzten Siebener werden gesammelt aus allen Nationen vollständig und vollzählig und es findet eine große Erweckung statt. Viele, viele werden den erkennen, in welchen sie gestochen haben. Wir haben von den Entronnenen gelesen, die ausgesandt werden, dass alle kommen. Und dann kommt es auch zu dem sogenannten Abfall. Die Israeliten, welche die Wahrheit, dass Jesus der Messias ist, nicht annehmen, die fallen von Gesetz und Glauben ab, werden untreu oder bleiben untreu und verfallen der massiven Verführung unter der Anführung des Antichristus. Die untreuen, ungläubigen, gesetzlosen Juden halten die Frömmigkeit, die dann im Lande und vor allen Dingen in Jerusalem herrscht, nicht aus und gründen ihre eigene Stadt Babel. Babylon entsteht an historischer Stätte im heutigen Irak. Da entsteht das neue Weltwirtschaftszentrum. Aber nicht nur, dass es dort entsteht. Wir haben auch gesagt, es wird beherrscht von Juden, von Israelis. Für heutige Sicht undenkbar. Aber wie wir betrachtet haben, dieser Teil des heutigen Iraks wird entweder unter der Herrschaft oder sogar Staatsgebiet des erweiterten Israel sein. Das war unter König Salomo schon mal so. Aber dieses Babel, es wird untergehen innerhalb einer einzigen Stunde. Babylon vergeht in einer Stunde und bis das soweit ist, verführt der anstatt Christus die Menschen. Dieser Mann und sein falscher Prophet sind Verführer und Esoteriker durch und durch. Ich sage deswegen lieber anstatt Christus und nicht Antichristus, denn er stellt sich da nicht als, dass er gegen Christus sei, sondern er stellt sich da, als dass er an seiner Stadt sei, als ob er Christus sei. Er bildet ein Weltfriedensreich, zum Verwechseln ähnlich mit den Zuständen des tausendjährigen Reiches. Und wir haben es ja betrachtet. Es werden fette Jahre. Das Land wird wie der Garten Eden, fruchtgefüllte statt Steppe. Essen und Trinken zur Genüge, heiraten, verheiraten, pflanzen und ernten. Segen für Israel und damit für die Völker ringsum. Und somit können falsche Propheten aufstehen und können das Wohl verkünden und es wird stimmen. Israel ist gesegnet, niemand hungert, alles ist geordnet, die Umweltfrage ist gelöst, wunderbare, fette Zeiten und der anstatt Christus kann sich hinstellen und sagen, ich habe das alles gemacht. Hat leichtes Spiel. Alles ist bestens, das Reich ist bereitet, hier bin ich, wird er sagen, euer Messias werde ich, bin ich. So wird er sagen, beste Vorbedingungen. Und wenn es einer Menschheit gut geht, und zwar so gut, wie sie es sich schon immer ersehnt haben, dann werden sie dem nacheifern und zujubeln, wo sie meinen, der hat's gemacht. Aber der Preis wird sein, mitmachen. Alles menschliche Wesen und Gepräge, was je da gewesen ist, verdichtet sich dann in dem anstatt Christus. Alle Gottlosigkeit, alle Gesetzlosigkeit, jede Art von Entfremdung, die jemals da gewesen ist, kulminiert sich in diesem anstatt Christus. Und dieser ist eine Person und zugleich ein System. Der Widerwirker darf alles aufbieten, was er an Verführung und Irreführung vermag. Er ist ausgestattet mit einer solchen Macht, dass er von einer Todeswunde wieder gesund wird und aufersteht. Er ist ausgestattet mit einer solchen Macht, dass es von ihm ein Bild gibt, ein sprechendes Bild. Und dieses sprechende Bild ist ein markantes Zeichen seiner Verführung. Dieses Bild kann sprechen. Also nicht mit einer Technik, so wie Fernsehen oder Internet. Ein Bild mit Odem, das sprechen kann, das ist übernatürlich. Die Götzenbilder waren immer stumm, deswegen waren es Götzen. Psalm 115 beschreibt das. Sagt, Götzen der Heiden sind nichts, sie können ja nicht sprechen. Aber das Bild kann sprechen. Deswegen wird es proklamiert als göttlich. Der Anstatt Christus wird sagen, Götzenbilder, das ist was Falsches. Lest doch mal Psalm 115, da steht doch, können nicht sprechen. Aber mein Bild hier, das kann sprechen. Das ist ein Gottesbeweis. Das kann nur Gott, also bin ich es selbst. Und die Massen werden darauf hereinfallen und verführt werden. Seine Wunderzeichen bewirken, dass viele das Tier anbeten, und zwar freiwillig, willens, gerne, aus Überzeugung. Und deshalb nehmen die Menschen bewusst und auch aus voller Überzeugung das Mahlzeichen an Hand oder Stirn. Ohne dieses Mahlzeichen lässt sich weder kaufen noch verkaufen. Und auch dieses Mahlzeichen ist etwas ganz Bewusstes. Es ist kein zufälliges Eingeben von einer Zahlenkombination. Das Mahlzeichen ist eine bewusste Entscheidung pro anstatt Christus und gegen den wahren Christus. Pro anstatt Christus, weil sie denken, er ist der Messias. Und dann wird der Friedensvertrag gebrochen nach den 3,5 Jahren. Wir sprachen vom Friedensvertrag über 7 Jahre und genau in der Hälfte wird der Vertrag gebrochen. Und der Anstatt Christus setzt sich in den gebauten Tempel, als sei er Gott. Und so richtet er den Gräuel der Verödung auf das beständige Opfer. Was eingeführt wurde, wird wieder abgeschafft und das eben sprechende Bild stattdessen aufgestellt. Die zwei Zeugen haben ihren Dienst vollendet, werden umgebracht. Sie waren die ersten 3,5 Jahre unsterblich, konnten nichts anhaben. Aber dann haben sie ihren Dienst vollendet und dann werden sie umgebracht und alle Welt freut sich, dass sie endlich keine Störenfriede mehr sind. Aber nach 3,5 Tagen werden sie wieder lebendig und von Gott auferweckt. Sie wurden von den Menschen als Störenfriede empfunden, weil sie die Lüge und die Verführung aufdecken und Zeugnis von der Wahrheit und dem wahren Christus geben. Aber sie hatten Plagen, Wundertaten in Form von Plagen, dass sie die Menschen geplagt haben. Es ist ihnen nicht beizukommen, weil sie unter dem Schutz des Allerhöchsten stehen. Aber an diesem einen Tag in der Mitte des Siebeners, dann ist ihr Zeugnis vollendet und sie dürfen getötet werden. Die Menschen freuen sich, dass diese Querdenker endlich beseitigt sind. Gott wird sie nach 3,5 Tagen wieder zum Leben erwecken und in den Himmel auffahren lassen und dann beginnen die letzten 3,5 Jahre. Dann beginnt die große Drangsal. Dann gibt es Siegelgerichte, Posaunengerichte, Zornschalengerichte, vielleicht ja schon ein Teil der Gerichte in den ersten 3,5 Jahren. So genau eingrenzen will ich es nicht. Aber dann kommt es zum Abschluss des Äons und dann kommt der Herr wieder in Macht und Herrlichkeit und mit Jesu machtvollem, glanzvollem Erscheinen bricht dann das 1000-jährige Reich an. Das sind alles Ereignisse, die nur dann in diesem letzten Siebener auftreten. Wer heute davon hört, ja, dem kann ich es nicht verübeln, wenn er das erstmal nicht glauben kann. Aber wenn es dann so eintritt, dann wird man sich erinnern und feststellen, das, was die Bibel berichtet, das, was wir verkündigt haben, das ist wahr. Jetzt kommen wir zum Schluss und fassen zusammen. Wir haben gestern und heute insgesamt 24 konkrete Ereignisse betrachtet, die sich in wer weiß wie naher Zukunft erfüllen werden. Und die aus heutiger Sicht undenkbar sind, betreffs Israel am Ende der Tage. Aber eben nur den kurzen Zeitraum von jetzt bis zu Beginn der großen Drangsal. Und diese Ereignisse, die wir betrachtet haben, die möchte ich gerne einmal nochmal aufzählen und in Erinnerung rufen. Ich weiß, man sagt so, wenn man einen Dienst hält, dann sollte man sich auf 3 oder 4 Punkte beschränken. Damit bin ich nicht hingekommen. Es sind 24. Ihr müsst es euch nicht merken. Ich lese noch mal vor. Können mitzählen. Erstens, damit fange ich mal an. Die Entrückung der Leibesgemeinde. Ob das chronologisch ganz am Anfang das erste Ereignis ist von den vielen oder was wir alles noch von den anderen Ereignissen mitbekommen, das kann ich nicht sagen. Zweitens, Widder und Ziegenbock bekriegen einander, der Ziegenbock obsiegt. Drittens, der Friedensvertrag über 7 Jahre wird geschlossen. Viertens, das Land Israel blüht auf, Steppe wird Fruchtgefilde, es werden fette Jahre, es wird sein wie der Garten Eden. Fünftens, die Grenzen des Landes werden erweitert vom Bach Ägyptens, das ist vom Sinai bis zum Euphrat. Sechstens, alle Juden und Israeliten aus aller Welt werden vollständig und vollzählig ins Land kommen. Siebten, Israel und Juda werden wieder vereinigt. Es wird also gesamt Israel gehen. Und achtens, Gott gibt seinen Geist, so dass sie ihn erkennen, den sie durchstochen haben. Und neuntens, so wird Israel wieder hergestellt zu Zierde, und zwar äußerlich als Zierde und innerlich als heilige Zierde. Zehntens, der Konflikt mit Ismael wird von Gott gelöst. Elftens, es wird Friede und Sicherheit geben. Zwölftens, es wird heilige Zierde wegen des heiligen Bundes. 13. Und Israel wird Segensträger für die Nationen und das Haupt der Völker. 14. Der Tempel wird gebaut, der Gottesdienst wird wieder eingeführt. 15. Die 2 Zeugen treten auf, Mose und Elia. 16. Es kommt der große Abfall. 17. Babylon entsteht an historischer Stätte. Und 18. Babylon vergeht innerhalb einer Stunde. 19. Der anstatt Christus gibt sich zu erkennen, verführt die Menschen, besonders die Israeliten. 20. Es gibt das sprechende Bild. 21. Das Mahlzeichen an der Hand oder Stirn wird eingeführt, ohne dass man weder kaufen noch verkaufen kann. 22. Der Friedensvertrag wird in der Mitte der 7 Jahre gebrochen. 23. Die beiden Zeugen werden umgebracht und damit sind der und das Aufhaltende weggetan und die große Drangsal beginnt. Aber 24, die Auswahlen aus Israel, die gebildet wurden, die werden bewahrt. Die 144.000, der männliche Sohn, ein Überrest. Das sind jetzt 24 konkrete Ereignisse, die wir nirgendwo anders her wissen können, als einzig und allein aus Gottes Wort. Da gründen sie sich. Und mag die ganze Welt chaotisch erscheinen, mag die Angst um sich greifen, mögen die Menschen, so wie es im Hebräerbrief heißt, dass sie in Todesfurcht geknechtet sind. Das ist alles so. Aber wir dürfen wissen und festhalten und glauben, Jesus lebt, Jesus siegt. Das singen wir im Lied, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Aber es braucht eben die Geduld. Lassen wir Gott in allem wirken zu seiner Zeit und ziehen wir auch keine voreiligen Schlüsse. Es passiert so viel in der Welt und wir würden gerne alles sofort einordnen, dieses, das und jenes und das ist Ziegenbock und so weiter. Das wird uns vielleicht gar nicht immer so genau gelingen. Lasst uns Geduld haben und keine voreiligen Schlüsse ziehen. Und noch arbeiten wir daran, etwas vor der Zeit herbeizuführen. Gott ist doch treu. Er steht zu seinen Verheißungen. Er hat einen Plan bei sich selbst ausgedacht und hat bei sich selbst geschworen, diesen Plan treu auszuführen. Trotz aller Untreue Israels, trotz all unserem Unvermögen, trotz allem Widerstand in dieser Welt und in diesem Kosmos, trotz allem Nichtwollen in der Welt. Und wir dürfen Zeugen dessen sein und dann auch Zeugnis davon geben. Geben wir ihm die Ehre, er führt alles wohl. Und wir sagen, komme bald, Herr Jesus, zu dieser Welt in Macht und Herrlichkeit und vorher zu uns, dass wir zu ihm hinauf versammelt werden dürfen. Amen. Amen.